herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Marion. Marion ist Köchin und hat bereits in mehreren Michelin-Sterneküchen gearbeitet. Auf Instagram findet ihr sie unter Wanda Berlin. Da habe ich sie nämlich auch Anfang des Jahres entdeckt und direkt zu meiner Talkshow The Monday Talks, auf der auch der Podcast basiert, eingeladen. Bei der Veranstaltung im Januar hat Marion zu dem Thema GründerInnen von ihrem veganen, glutenfreien Pop-Up-Restaurant Wanda in Berlin erzählt. Also alle, die extrem leckere, vegane, glutenfreie Küche möchten, sollten Wanda Berlin unbedingt folgen, damit ihr keins der Pop-Ups verpasst. Es gibt zum Beispiel bei Bon Vivant öfter mal ein Wanda-Special. Es gibt manchmal auch Wanda-Pop-Ups von der allerleckersten veganen, glutenfreien Bolognese und vielleicht sogar ein Weihnachtsmarkt-Special. Neben der Bolognese müsst ihr unbedingt auch das Chicken 5000 probieren. Das hat nämlich wirklich mein Leben verändert. Darum schaut unbedingt vorbei. Ich habe euch den Account in den Shownotes verlinkt. Heute im Podcast sprechen wir über das Thema Sexismus in der Sterne-Gastronomie. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Sehr, sehr gerne. Danke für das schöne Intro. Du süße Maus, dein Leben verändert. Ich weiß noch,
liebe das.
Wie Jalou und Gazelle bei deiner Party das letzte Mal gesagt hat, dass sie da immer noch davon träumen oder darüber nachdenken. Ich denke mir, die haben das einmal probiert und an dem einen Tag ist es mir nicht so gut gelungen. Und ich denke so, nein, nein, wieso das? Wieso habt ihr nur das eine Mal da genommen?
Ach ja. Das war super lecker. Ich habe das ja an dem Tag auch gegessen.
Ja, aber du hast es auch an dem anderen Tag gegessen?
Ja.
Wo du dann nochmal mit Rachel beim Pop-Up warst und das war schon... Da hast ja. du dann gecheckt, was ich meine.
Das
ne?
war krass. Ja,
ja eben.
Aber
ja.
es ist immer gut. Also es
ja, ja.
lohnt sich immer. Vor allem, also das ist wie so ein Chicken Sandwich, aber halt vegan und glutenfrei. Und so ein Comfort Food.
Ja, sehr. Es ist auf jeden Fall das Richtige für ein Hangover. Und das war ja auch so ein bisschen der Approach letztes Jahr, als ich das Pop-Up gemacht habe. Als ich mir gedacht habe, was kann ich machen, ohne Verlust zu machen, weil das Konzept nicht richtig ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich einen Brunch mache in Berlin im Sommer, dann muss das einfach laufen. So, das ist ein Selbstlauf, ein Selbstläufer, weil du ja eben gerade auch diese ganzen Leute hast, die im Sommer kommen und auch gerne gut und gerne feiern gehen und dann am nächsten Tag Hangover, Brunch um 14 Uhr noch machen. Und dann
ja.
brauchst du halt was Deftiges, was Fettiges, was einfach so, ja, Comfort Food.
Ja, voll. Es gab ja auch diese leckere French Toaster, ne? Mhm. Und diese Apfelringe.
Ah ja, das war auch, ja, das gab es nur beim Closening, aber ich glaube, die mache ich auch bei diesem Weihnachtsmarkt-Pop-Up.
Ach, die waren richtig lecker. So
ja.
Apfel in so einem Teig.
Mhm, das so rausgebacken mit so Zimtzucker.
Ja.
Ja, sehr lecker.
Ach, in
Südtirol
cool.
heißen die Apfelkirchel. Also wie so Küchlein.
Ach, nice. Ja, das hat wirklich auch einen Kuchen-Vibe. Ja, ich dachte, das wäre was so eine völlig neue Entdeckung.
Nee, ich find's immer cool, weil nicht so Sachen von zu Hause, weil ich komme ja aus Südtirol und so im Alpenländischen, sage ich, ist da schon auch sehr viel Gebäck und, und Teigwaren, so Mehlspeisen und so. Ich meine, allein das Wort Mehlspeisen
ja.
ist schon absoluter Endgegner. So persönlicher Friedhof. Ich meine, du kennst es auch.
Ja, aber du hast ja von Geburt an Zöliakie. Das ist ja echt nochmal eine andere Hausnummer. Wie war das? Bist du deshalb Köchin geworden?
Nein, gar nicht. Ich finde eigentlich, es ist mir eher immer zu blöd gewesen. Ich habe es auch bei meiner Therapie teilweise so behandelt wie mein Coming Out als Lesbe, dass ich... dass es immer ein Thema ist und dass es gezwungenermaßen immer zum Thema wird, ohne dass ich es eigentlich will. Ich muss es aber immer ansprechen. Oder ich muss es immer, also außer jetzt, wo ich es eben zu meiner Marke mache, dass ich sage, bei mir ist immer alles glutenfrei, dann muss ich es quasi nicht immer ansprechen, weil dann, wenn ich kurze Haare trage, dann wissen die Leute, dass ich das bin. Genau. Also, das ist so ein bisschen das, ich mache es einfach zu meinem Aushängeschild, spare ich mir ein bisschen Fragen, aber das hat schon auch lange gedauert, da hinzukommen, weil, ja, einfach, ich mag das nicht, wenn ich, also, ich habe nichts dagegen, im Mittelpunkt unter Anführungszeichen zu stehen, so, aber nicht, wenn es für Sachen ist, für die ich nichts dafür kann. So.
Ja.
Und wenn es sich immer wieder ums Gleiche dreht. So.
Ja.
Wenn du immer wieder der Kellnerin und oder dem Kellner erklären musst, nein, so ist es auch nicht okay. Und dann kommt er schon zum fünften Mal und du bist mit vier Leuten da und dann sagt er, ist es wirklich schlimm? Und dann bist du irgendwann auch so, pack doch einfach die scheiß Sojasauce mit rein.
Ja.
Ich glaube, ihr habt so wenig Ahnung, ganz ehrlich. Oder ich esse einfach gar nichts. Und dann ist es mir unangenehm, dass es dann den Friends unangenehm ist, dass die dann sagen, hey, jetzt hast du nichts zum Essen und passt das jetzt wirklich für dich? Und dann denke ich mir so, lasst mich alle in Ruhe. Ich möchte jetzt keinen Werfer auf mich haben. Ich möchte einfach nur in Ruhe irgendwo essen gehen. Und das war eigentlich auch so das, was ich auch schaffen wollte im Wanda, in dem Pop-Up letztes Jahr, dass ich gesagt habe, die Erfahrung, die ich so selten in Berlin mache, bis nie, dass ich einfach irgendwo hingehen kann und alles von der Karte nehmen kann, von Kaffee mit Hafermilch bis zum Dessert, was alles mit Mehl gemacht wird. Ohne Bedenken kann ich im Teller meiner Nachbarin rumstochern, also nicht vom Nebentisch, aber halt so von meiner Begleiterin. So, das passt einfach alles und da kann man einfach sich so komplett normal fühlen. Und mal nicht die ganze Zeit nur denken müssen, so, ich muss jetzt da noch nachfragen und ich fühle mich jetzt gerade nicht so sicher.
Das fand ich auch richtig schön im Wander, dass man wirklich alles von der Karte bestellen kann. Ich weiß noch, dass ich wirklich dachte, ach nee, das geht ja nicht. Ich kann jetzt ja nichts im Mehlteig nehmen.
Und vor allem, und du warst ja auch noch relativ fresh im glutenfreien Game, gell? Das finde ich, find ich auch sehr schwer. Also das eine hat halt fast 30 Jahre kein Gluten, also die Option, also dass man es halt nie hatte. Und das andere ist aber so, du musst es dir komplett neu beibringen. Also ich kann mir Sachen anschauen und ich sehe aus 10 Meter Entfernung gegen den Wind, sehe ich, ob das jetzt Gluten hat oder nicht. So, weil es ist einfach so ein Filter schon drauf. Aber bei dir, du musst ja wirklich noch ganz, ganz viel aktiv dran denken.
Ja, ich finde es wirklich schwierig auch. Ich dachte auch, dass glutenfrei was ist, weil man hört das ja schon viel. Ich dachte, das gibt es an jeder Ecke, in jedem Restaurant. Und so ist es ja gar nicht. Das finde ich schon Wahnsinn, also auch auf so ganz vielen Veranstaltungen und da im Restaurant, es gibt dann keine einzige glutenfreie Option. Und
das halt für alle Veranstaltungen immer mich fragen, ob ich für euch kochen kann.
Ja, da wäre ich euch auch sehr dankbar. Ja, also wirklich. Es ist wirklich, gerade auf so Veranstaltungen, es kommt ja alles als Hamburger oder auf Brot oder als Sandwich oder als Wrap. Also alles ist im Brot eingewickelt.
Hey, wir machen doch alles vegan.
Ja,
es ist doch vegan. Du kannst es doch essen. Das war auch so krass. Das ist generell eine Sache, die ich sehr, sehr viel wahrnehme, dadurch, dass ich mich auch vegetarisch ernähre und auch eine Zeit lang, so ich glaube 4 oder 5 Jahre, auch vegan ernährt habe. Es ist für Menschen ganz schwierig, das zu checken, ob ich vegan, glutenfrei, vegetarisch oder irgendeine Kombination davon bin oder mich ernähre. Das war wirklich oft so, dass ein ehemaliger Chef auch von mir immer gesagt hat so, hä, ist das doch jetzt, ist das doch vegan? Und er gibt mir so einen Hefezopf. Und ich bin so, ja, also, ich kann immer noch kein Gluten essen und ich bin nicht vegan, so, ich bin vegetarisch. Weißt du, so, einfach so komplett eine Socke drüber gezogen und ja, irgendein Label hast du und dann wird es schon passen.
Das habe ich auch ganz oft, das hielt mir auch gerade am Anfang noch schwer. Also jetzt kann ich schon auch eher sagen, ich bin mir sicher, da ist Gluten drin. Aber am Anfang hatte ich das schon, dass mir Leute dann auch extra was mitbringen und das ist total nett gemeint und sagen, ja, ja, das ist glutenfrei, aber ich sehe, das ist es nicht. Das ist auch aus einer Bäckerei, die also wie ich aus so einer Kettenstandardbäckerei, da wird ganz sicher, haben die da nirgendwo glutenfrei dran geschrieben, weil die müssen 100%. Ja alles in einer separaten Küche machen. Das müsste in einer separaten Auslage liegen oder speziell eingepackt sein. Ich bin mir sicher, dass es das nicht ist. Und ich hätte auch mitbekommen, wenn diese Bäckerei was Glutenfreies macht. Also das wüsste ich.
Das denke ich auch so, wie du mir gestern die Gnocchi geschickt hast. Weil ich war so, die Gnocchi habe ich noch nie gesehen. Und dann denke ich mir, ah ja, weil hinten kann Spuren oben stehen. Und mittlerweile bin ich auch unsicher, weil ich habe auch schon mit Zöliakie-Menschen mich ausgetauscht, die gesagt haben, sie essen das mittlerweile auch mit keinen Spuren, weil teilweise ist es ja wirklich so, dass du eine Pfefferpackung umdrehst und dann steht, kann Spuren von Gluten haben.
Bei allem Eis steht es auch drauf, weil es irgendeine Cookie Dough-Sorte gibt.
Ja, eben. Deswegen, ich finde es manchmal schwierig, das noch einzuordnen, aber Ich habe das ganz lange auch sehr strikt vermeidet.
Mhm. Vermeiden, ja. Ich habe ja keine Zöliakie, ich habe ja nur eine Unverträglichkeit. Und ja, da bin ich, am Anfang habe ich auch alles mit Spuren gelassen, aber das geht zu weit. Und darum, genau, ja, ich habe Gnocchi gefunden, die hatten kein Gluten drin, aber können Spuren von Gluten enthalten. Und ich habe ewig keine Gnocchi gegessen. Und dann letztens bei dir im Bon Vivant bei deinem Pop-Up. Und seitdem war ich auf so einem Gnocchi-Film.
Das ist so
bestimmt dreimal die Woche Gnocchi gegessen seitdem.
Oh mein Gott.
Aber starten wir mal.
Ja, sag.
Starten wir mal rein ins Thema Sexismus in der Sterne-Gastronomie. Ich wollte vorher noch einmal fragen, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, warum du das Wander gegründet hast. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob da vielleicht auch deine Erfahrungen in der Sterne-Gastronomie da noch hintersteckten.
Also, die, ja, komplett. Ich meine, ich habe das Wander vor allem auch deswegen gegründet, weil ich wollte einen Laden haben und einen Arbeitsplatz haben, für mich vor allem logisch in erster Linie, aber auch für andere Menschen, die einfach gerne zur Arbeit kommen und die sich komplett wohlfühlen und auch in ihrer Einzigartigkeit auch komplett so sein können, wie sie sind und nicht irgendwie probiert in irgendwelche Positionen reinzudrücken, wo man weiß, okay, also jetzt hat er zum 10. Mal diesen Milchschaum verkackt. Wahrscheinlich wird einfach kein Barista aus ihm, aber das ist auch völlig okay. Ja. So, da muss man nicht gezwungenermaßen einfach sagen, so, das ist aber dein Posten und den musst du jetzt machen, sondern dann kannst du vielleicht andere Sachen einfach besser. So. Und ja, ich wollte einfach einen feinen Ort schaffen. Das ist mir tatsächlich auch sehr gut gelungen, dass die Menschen, die da gearbeitet haben, wirklich gerne zur Arbeit gekommen sind, inklusive mir, weil es sehr wichtig war, dass klar gibt es eine Hierarchie und eine Hierarchie ist in dem Sinne wichtig, dass man sagt, ich habe eine Anlaufstelle, ich habe jemand, der sich für mich in charge fühlt, wenn ich mich gegenüber anderen unwohl fühle, so, dass die Person einspringt und sagt, hey, ich übernehme das mal gerade für dich, so, du bist so mein Schutzbefohlener, so quasi, oder meine Schutzbefohlene und ich kann für dich da gerade stehen und gleichzeitig eben auch so einfach, dass man sich gegenseitig aufgefangen fühlt und das ist nicht dieses, ich bin in einer Machtposition und ich nutze das grundlos aus, sondern ich bin in einer Machtposition und ich nutze die Macht nur, wenn sich eine andere Person unwohl fühlt und man sie deswegen einsetzen muss. So.
Mhm.
Also einfach nicht dieses Ausnutzerische und auch dieses in der Gastronomie, wer kennt es nicht, man steht in der Küche, man räumt die Vorspeisen schon weg und dann jetzt kommt noch ein Bon rein. Hä, ich dachte, die Küche ist schon geschlossen. Und dann, ja, der Chef, die Chefin sitzt noch draußen und hat noch mit 4 anderen Leuten noch einen Dreigang bestellt. Und man denkt sich so, also sind wir hier eigentlich ein Team oder spielst du gegen uns? Es ist kein Problem, dass wir für dich kochen, aber dann bitte frag doch einfach, wann ist denn der letzte Tisch? Oder komm noch kurz in die Küche rein und sag, hey, wird es euch was ausmachen, wenn ihr mir da noch was zu essen macht? Habt ihr das schon weggeräumt oder irgendwie so? Und so eine Szene zum Beispiel gibt es immer mal wieder und das ist für mich einfach kein Miteinander, das ist für mich ein Gegeneinander und das ist sehr herablassend auch gegenüber den Angestellten. Und das habe ich nicht probiert zu vermeiden, das habe ich logisch nicht gemacht. So. Mir ist dann auch mal egal gewesen, dass ich in der Spüle stehe, dass ich in der Küche stehe, dass ich an Gast bin oder einfach auch für nichts zu schade zu sein.
Ja, das hat man da auch gemerkt, finde ich. Man kommt rein und man merkt auch, es ist eine total familiäre Atmosphäre und das finde ich auch schön, weil dafür geht man ja essen. Also ich will gar nicht so abgefertigt werden und man haut einem das auf den Tisch, sondern ich will auch reinkommen und es soll auch so
eine Experience sein, die auch vom Service ausgeht. Also
ja,
sie geht ja nicht nur von der Küche aus oder von der Einrichtung oder so. Also ganz, ganz viel hängt vom Service ab. Ich meine, das ist die erste Person, die du in einem Laden triffst, wenn du reingehst. Und wenn die keinen Bock hat, dann ist das die erste Mut, die dir entgegenschwingt. So.
Total. Ich habe selber ja auch lange in der Gastro gearbeitet, in einer ganz anderen Form, also eher in so Bars. Aber da war das auch, dass wir da alle immer auch privat total gerne waren. Alle unsere FreundInnen waren immer da. Und dann gab es auf einmal eine neue Regel, dass wir privat nicht mehr da sein durften. Das heißt, sobald man nach Feierabend sich dann noch an den Tisch gesetzt hat zu den FreundInnen und noch einen Wein getrunken hat, für den man auch den vollen Preis bezahlt hat, wurde man gebeten zu gehen. Also weil das war ein schlechter Eindruck, wenn man da dann noch privat ist. Und ich finde, das war das Gegenteil.
Genau,
weil,
ja voll.
Oder? Also wenn ich da als Gast sitze und sehe, ach, das Servicepersonal setzt sich hier nach Feierabend auch noch hin und verbringt hier gerne Zeit, finde ich das eher positiv.
Wir haben immer im Wander, ich meine, es war ja hauptsächlich im Sommer, und da haben wir immer so gegen 17, 18 Uhr Feierabend gemacht. Manchmal, wenn wir dann noch Lust hatten, wenn es dann nicht die ewig langen Tage waren, dann haben wir auch uns noch was Schönes gekocht und haben uns noch vorne einen einzelnen Tisch rausgestellt auf die Straße. Julian hat dann ganz, ganz schön den Tisch gerichtet. Da hat er immer Spaß dabei, so das zu dekorieren und hat dann wirklich den schönen Blumen nochmal von drinnen geholt und dann nochmal eine Kerze angezündet und schön eingedeckt und
schön.
So. Und dann haben wir uns da zu 5, zu 6 einfach hingesetzt und haben richtig schön einfach noch gegessen, haben vielleicht eine Flasche Wein aufgemacht oder irgendwie was Übriges noch ausgetrunken oder so und haben halt wirklich so den Tag so ausklingen lassen. Und dann sind auch Leute immer vorbeigekommen und haben uns so angelächelt und waren so, ach, schönen Feierabend euch und so. Also weil die auch gecheckt haben, so dass wir, drinnen ist das Restaurant dunkel und wir sitzen jetzt halt draußen und lassen halt den Abend noch ausklingen.
Finde ich auch total schön. Also wenn ich da vorbeigehe und das sehe, würde ich mir auch denken, ach,
süß.
Das sieht doch gemütlich aus.
Ja,
da komme ich mal hin.
Ja, voll. Ja, das ist schön. Es war schon sehr schön. Also es ist schon ein weinendes Auge im Sinne von, weil es wirklich eine sehr schöne Atmosphäre war und auch alle Angestellten, das ganze Team einfach, das auch im Nachhinein und auch währenddessen, es waren einfach alle happy so. Und das hat man sehr gemerkt, so auch nicht nur jetzt aus Gastperspektive gesprochen, sondern auch so, stell dir vor, du arbeitest in einem Team, wo alle happy sind und alle arbeiten wirklich für eine Sache und niemand ist so, es ist jetzt Feierabend, ich habe keinen Bock. Und logisch hat man mal keinen Bock und kann man auch mal auf die Arbeit kommen und ist so,
ja,
boah, ich bin so müde und ich möchte heute nicht arbeiten. Aber man fängt sich dann immer wieder mit irgendeinem Späßchen auf oder so und alle sind zusammen und alle sagen so, ja, wenn wir jetzt das schnell machen, dann können wir schnell nach Hause gehen und so. Oder ja, es ist einfach nicht ein Gegeneinander. Und das war mir auch immer wichtig, dass die Leute immer so viel wie möglich auch durchrotieren, weil wir so ein relativ kleines Team waren, dass alle mal ganz kurz gesehen haben, was macht eigentlich die andere Person, damit man auch den anderen Job wertschätzen lernt. Also wenn ich in der Küche stehe und sage, hallo, hier steht Essen, kannst du rausbringen? Und die Barista-Person anschreie und die aber 3 Kaffees auf dem hat und ich aber keine Ahnung habe, wie lange das dauert, so einen Kaffee zu machen, dann checke ich das nicht. Und ich sehe nur meine Teller, die vor mir fertig sind und fahre sie an und sage, bring jetzt mal raus.
Ja.
Aber wenn ich verstehe, ah, die muss jetzt hier erstmal die Maschine, die Köpfe sauber machen, das Wasser durchlassen, da sind die Bohnen leer, das sehe ich jetzt, weil ich das auch schon mal gemacht habe oder so. Oder keine Ahnung, dann Milch ist leer, muss sie von unten erstmal holen gehen oder was weiß ich was. Dann kriege ich da ein ganz anderes Feingefühl dafür. Oder ich sage einfach, bring du das kurz raus, ich spanne dir schon mal die Köpfe ein oder so.
Mhm.
Und dann, man checkt das einfach viel mehr. Und und das ist halt so nicht dieses, vor allem auch immer dieses Wir-Küche gegen die Service oder umgekehrt, sondern nein, wir sind ein Restaurant, ein Team und wir machen das hier zusammen, dass das alles geil wird.
Ja, finde ich auch total schön. Finde ich auch außerhalb von der Gastro. Also wenn man sich als Team gut versteht, macht das total den Unterschied. Weil auch wenn dann privat mal was ist, kann man auch sagen, so, ich habe heute einen schlechten Tag, ich habe gestern ganz schlimme News bekommen oder das und das beschäftigt mich gerade. Dann kann man auch drüber sprechen, dann fühlt man sich verstanden und dann geht es auch weiter.
Mhm.
Und sonst schleppt man sich auch so grummelig durch den Tag, hat keine Lust, alles ist doof, die Arbeit kommt jetzt noch oben drauf.
Dann
zu dem Stress, den man
versteht
sonst
sich
so
noch
hat.
Jemand anders falsch und denkt so, was hatten die heute? Ich
ja,
habe doch nur guten Morgen gesagt und die schnauzt mich an oder so.
Ja, also ich glaube auch, je besser man sich versteht, desto angenehmer wird das Arbeiten. Und das
deshalb habe ich auch nur Leute eingestellt, die wir kannten. Also das waren alles Menschen, die aus dem Umfeld.
Ach, schön. Das hat man wirklich gemerkt. Aber ihr habt bei Wanda ja vor allem auch die Sterneküche reingebracht, aber eben für alle zugänglich. Aber du kommst ja aus der Sterneküche. Wie war da so deine Erfahrung? Was hast du erwartet, wie es ist, in der Sterneküche zu arbeiten und wie war es dann tatsächlich?
Erstmal habe ich meine Ausbildung im Adlon gemacht und es war 2017. Das Adlon, für alle, die es nicht kennen, muss man auch nicht kennen. Es ist das Hotel, wo Michael Jackson sein Kind aus dem Balkon gehalten hat und das Bild.
Echt? Das war das? Das war das?
Das sage ich immer, weil dann checken es die Leute so. Das ist das am Pariser Platz, Brandenburger Tor. Einfach fettes Hotel und schon eine sehr große, bekannte Anlaufstelle für viele Menschen, die viel Geld haben. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht. Sehr, sehr unwissend und sehr naiv habe ich mich da beworben. Ich habe es wirklich auf Hotel Career gefunden und war so reingegangen mit so einer zerfetzten Hose und habe mein Bewerbungsgespräch gehabt und der F&B-Manager meinte so, ja, Frau Klammer, wir haben ja mehrere Outlets. Und ich war so, was sind Outlets? Also irgendwie so mehrere Restaurants im Hotel halt. Ich wusste gar nichts davon und der meinte nur so, was würden Sie da ändern, wenn Sie was an der Karte ändern könnten in diesem Restaurant? Und ich war so, ich habe mir weder die Karte angeschaut, noch weiß ich, dass es dieses Restaurant gibt, noch weiß ich, dass es hier mehrere Restaurants gibt. Und da meinte ich so, ja, für mich persönlich sind da zu viel Kartoffelgerichte drauf. Und da war einfach irgendwas gesagt. Ja, das finde ich auch. Es ist wirklich so und so. Und dann, aber da in dem Laden war ich 2,5 Jahre. Das war ganz gut für so Organisation und so zu lernen. Generell Hotellerie würde ich jetzt nicht nochmal machen. Und danach war ich in mehreren Sterneläden unterwegs. Genau. Das heißt, da war es noch nicht bei einem Sterneladen, weil man muss immer unterscheiden. Guide Michelin und Hotel, Sterne sind nicht das Gleiche. Also viele denken ja immer, dass das eine Ähnlichkeit hat, hat es tatsächlich gar nicht. Also es kann ein sehr schlechtes Restaurant in einem 5-Sterne-Hotel geben und es kann aber auch ein 2-Sterne-Restaurant in einem 5-Sterne-Hotel geben. Wie zum Beispiel im Adlon gibt es auch ein 2-Sterne-Restaurant. Das ist dieser Guide Michelin, das ist dieses Buch, was dich durch die verschiedenen Länder, also zum Beispiel den deutschen Guide Michelin, der führt dich durch Deutschland und sagt dir die besten Restaurants in Deutschland.
Ja, das habe ich auch erst bei dir gelernt. Ich dachte auch, das wäre alles dasselbe, Hotelsterne und Restaurantsterne.
Ja, deshalb ist es manchmal dann so, wenn man sagt, ja, ich arbeite im Einsterner, dann sind dann oft Menschen, die da nicht so viel Ahnung haben, sind das so, ah ja, ich war schon mal im 3-Sterne-Hotel. So, okay. Wir reden von was anderem. Genau. Was war die Frage?
Was hast du erwartet von der Sterne-Gastronomie, wie es da wird und wie war es dann tatsächlich? Also was waren so deine Vorstellungen, wie es da so, wie der Arbeitsalltag da aussieht?
Arbeitsalltag, wie gesagt, ich bin sehr blind in diese ganze Gastronomie-Szene reingegangen. Also ich hatte wirklich wenig Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, was eben Sterne sind. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste ja nicht mal, was Outlets sind bei einem Hotel. So. Also es war wirklich, ich war so naiv, dass ich meinte, so, ja, ich mag kochen. Ich probiere das jetzt mal, aber es muss auch nicht sein, dass mir das jetzt auf ewig gefällt. Das ist auch völlig fein. Mhm. Und dann habe ich aber nach der Ausbildung gemerkt, okay, ja, eben, es gibt diese Sterne-Restaurants und so. Und ich möchte mich mehr auf vegetarische Gemüseküche orientieren. Und erstmal habe ich nur fachtechnisch mir was erwartet. So, dass der ganze Umgang in der Küche, auf das du auch hinaus willst, ziemlich sicher, so, das habe ich ja auch schon im Hotel gemerkt. So. Da waren dann auch von Aussagen bis zu, ich bin mit zwei Freundinnen damals immer rumgelaufen um die Gänge da halt. Und dann wurde uns auch immer so, ihr Lesben nachgerufen und ihr seid doch alle lesbisch. So, ich selber noch im Closet, also überhaupt nicht queer nach außen, innerlich komplett sauer geworden, logisch, weil ich dachte so, das ist voll eine Beleidigung. Ja. Und so. Ja, es war wirklich schlimm und ich bin da sogar auch zum HR gegangen, was ich echt krass fand, weil ich war da 20 Jahre alt und bin dann zum HR und habe gesagt, das ist homophob, was die machen. Die bezeichnen uns als Lesben, aber eindeutig als Beleidigung und nicht so, möchtest du mal über deine Queerness vielleicht sprechen, sondern irgendwie so, ja, ja. Haha, du Lesbe, weil du gehst mit einer Frau rum und du bist immer mit der. Und ja, wurde dann einfach abgewunken.
War nicht so gemeint.
Ja, genau. Also da müssen wir mal mit denen reden. Ist dann nie passiert. Ja. Aber ja, auch eben gestern habe ich mich auch mit einer Freundin getroffen und die, mit der ich auch die Ausbildung gemacht habe, und sie hat mir auch erzählt, dass sie sich auch noch an was erinnert, dass der eine Chef war da schon sehr fixiert auf sie, und es war schon so ein bisschen ein komisches Verhältnis da bei denen, also im Sinne von sie 20, er 35, 40, so, keine Ahnung. Mhm. Und in einer sehr hohen Machtposition, hat sich aber auch sehr gut mit ihr verstanden. Sie konnte ihn auch irgendwie handeln, und dann hat er aber manchmal so grundlos war er dann scheiße mit ihr und hat dann so gesagt, ja, was, hat sie halt irgendwann ihn so mit ihm geredet und hat gesagt, wieso bist du eigentlich gerade so scheiße mit mir so? Ich mache ja gerade nichts. So grundlose Sachen passieren mir gerade so, von dir ausgehend. Und dann meinte er so, ganz ehrlich, du bist einfach eine Manze. Das ist das Problem.
Wow.
Und dann war auch so das Gespräch beendet. Weil das ist dein Vorgesetzter. Krass. Sie ist Auszubildende gewesen, weißt du? So, also das war jetzt wirklich nicht so, dass du sagst, ja, reiß halt was rum.
Ja, und vor allem, was meint er damit? Also halt einfach eine Frau mit Meinung, ja, wahrscheinlich.
Genau, ganz genau. Ja, wow. Eben. Und das, deswegen, ich habe mir vor allem von der Sterne-Gastronomie fachtechnisch viel erwartet, und sonst habe ich mir zwischenmenschlich mehr erwartet von einem kleineren Team. Also ich habe gemerkt, wenn es mir zu groß wird, dann verwechselt sich das alles so, weißt du, ich muss zu irgendeinem Büro laufen, damit ich mich über XY beschweren kann. Das ist mir alles zu groß gewesen, so, dann habe ich lieber den One-on-One und sag dann so, was ist eigentlich los mit dir?
Ja.
So, kriegst du dein Leben geschissen? Wieso redest du so mit mir? Dann habe ich es lieber so, als dann über so, ja, größere Komplexe. Und wie es dann effektiv war? Wild. Ich muss sagen, ich habe sehr lange gebraucht, es zu verstehen, die Struktur dahinter zu verstehen. Mhm. Ich war lange sehr blauäugig und sehr naiv, und das ist auch völlig fein, weil ich verurteile auch nicht mein 23-jähriges Ich, dass ich noch nicht so alles gecheckt habe, weil ich checke jetzt auch noch nicht alles so. Ich bin jetzt auch noch nicht am Ende meiner Aufklärung. Versteht sich und die Umwelt und wie alles so läuft und die ganzen Strukturen versteht man auch immer besser, je älter man wird. Aber es ist schon, ich habe schon lange gebraucht, um Sachen richtig zu hinterfragen. Lange. Andere Leute checken es mit 50 auch noch nicht, aber.
Ja, aber es ist ein Prozess. Also es dauert. Also ich habe auch mit Anfang 20 die Welt ganz anders gesehen als jetzt, auch mit Mitte 20. Ich finde, gerade so diese Zeit von 20 bis 30, man lernt auch jedes Jahr total viel.
Extrem.
Dazu. Wir sind ja nun mal auch sozialisiert im Patriarchat und gerade in so Strukturen, die sehr von Hierarchien geprägt sind, und das ist ja nun mal die Sterne-Gastronomie oder auch sonst die Gastronomie, je härter Hierarchien sind, die können gut sein, das hast du eben schon gesagt, aber es hat eben auch sehr, sehr viele Nachteile. Und dann kann ich mir vorstellen, ist in der Gastronomie ja auch noch dieser Zeitfaktor. Es sind so extrem lange Arbeitszeiten. Mhm. Von dem, was ich kenne, arbeitet man auch einfach sehr viel, also viele Tage die Woche, sehr lange. Man ist da auf engstem Raum, man kann sich nicht entkommen, man ist total abhängig voneinander. Die Nerven liegen auch oft blank, weil man ja, also das ist ja nicht wie 8 Stunden im Büro zu sitzen, sondern man
sehr
ist
viel
ja
Stress,
die ganze
sehr
Zeit
viel
unter
Druck.
Stress, unter Strom. Und da kann ich mir total vorstellen, dass sich da das Patriarchat nochmal viel, viel stärker zeigt als in anderen Kontexten.
Mhm. Ja.
Aber gab es da auch Momente, wo du sagst, boah, das habe ich ja auch gelernt über Solidarität, vor allem auch feministische Solidarität.
Wie meinst du das?
Also gab es Momente, wo man sich gegenseitig unterstützen konnte oder sich...
Jetzt kommt so der Strohheuballen, der so durchs Bild geht. So. Nee, wirklich wenig. Also
du guckst mich gerade echt so an, so, hä? Support?
Meinst ja, du wirklich gar nicht. Also ohne Witz. Das habe ich ja vor der Aufnahme, habe ich ja mit dir einmal das kurz angerissen. Es ist ja wirklich leider so, dass dieser Beruf mittlerweile durch diese ganzen Fernsehsendungen, die ich auch alle liebe, ja, mein Gott, die ganzen Fernsehsendungen, die ganzen Shows, also auch so The Bear und The Taste und hier Masterclass vom Tim Meltzer und was Weiß ich, es gibt ja ständig was Neues, immer mit Kochen, Kochen, Kochen. Was voll cool ist, weil es ist auch ein cooler Beruf, aber es wird so sehr,
glamourisiert?
Ja, und man denkt so, wow. Also ich habe in meiner letzten Anstellung, wo ich gearbeitet habe, da habe ich knapp 2 Jahre da gearbeitet, da hatte ich so viele Praktikantinnen, und das war auch ein Sterneladen, da waren so viele Praktikantinnen, die bei uns in die Küche reinschauen wollten und auch immer wieder Anfragen. Es gab immer wieder Anfragen, weil die einfach gesagt haben, mein Bürojob ist langweilig, ich will jetzt Köchin werden. Mein Fließbandjob ist langweilig, ich will jetzt zum Koch werden. Bla bla bla. Und ich denke mir so, völlig fein, es ist ein cooler Beruf und irgendwie bin ich ja auch reingestolpert so.
Mhm.
Aber es wird ein bisschen damit verwechselt, mit dem, was man nur noch sieht, dass man sagt, wow, cool, und dann schüttel ich die Pfanne und dann ist Feuer da. Und das ist so 1% vom ganzen Kochen, so 70%, wenn du irgendwo angestellt bist, du bist nur am Putzen und du bist nur am Schrubben, weil so dieses, ich koche effektiv was, also kochen im Sinne am Herd stehen und wirklich kochen, das machst du so wenig. Also das ist prozentual wirklich der geringste Teil vom ganzen Ding. Also es ist ganz viel Organisation, Mitdenken, Sauberkeit. So, es ist wirklich dieses Kochen an sich, wie man es zu Hause kennt. Die Klassiker sind immer die, die sagen, ja, ich liebe ja kochen. Und dann sich das so vorstellen, dass sie wieder mit einem Weinglas irgendwie so neben der Pfanne sind und so ein bisschen mit so einem Holzkochlöffel drum rumrühren.
Ja.
Und dann so sind so, oder eben mit irgendwas drin rumrühren und dann so sind, ich habe gar keinen Holzkochlöffel hier. Ja, in einer professionellen Küche hat man auch keinen Holzkochlöffel aus hygienischen Gründen und man rührt auch nicht mit dem Kochlöffel um so. Das macht man nicht. Das macht niemand. Aber ja, es ist ganz lustig, wie das wirklich so von der Realität zu dem Schein, was es eben im Fernseher so gezeigt wird und in den ganzen Shows da. Ja, außer The Bear, das ist ja schon sehr, sehr brutal, die Serie. Ich weiß nicht, ob du sie geguckt hast. Ich habe sie bis zur 2. Staffel geguckt und dann irgendwann war sie mir jetzt aggressiv. Also ich bin komplett nervös geworden und ich kenne die Küche, aber das war mir zu wild.
Zu doll.
Ich war so, ich retraumatisiere hier nur.
War cool, dass es dann so Praktika gibt, dass man einmal reinschnuppern kann, um zu sehen,
ja,
wie
voll
ist es wirklich. Sind dann auch manche geblieben oder waren die meisten so, ganz ehrlich, nee, tschüss.
Ich weiß von 1-2 Leuten, die da auch weiter in der Branche dann gearbeitet haben, aber ich habe nicht den Lebenslauf von allen verfolgt. Ich weiß nur, dass viele auch geschockt waren, so nach einer Woche, und dann waren es so, ah krass, ich dachte, ich lerne jetzt hier kochen.
Mhm.
Und ich habe 2,5 Jahre in einem Hotel gearbeitet und habe fast nicht gekocht, weil man nicht das Kochen lernt in einer Ausbildung. Also du lernst einfach nur Organisation und Sauberkeit und Abläufe und cleveres Herangehen an den ganzen Load an Arbeit, den du hast am Tag. So. Also das Kochen an sich, so, das hat auch mal ein Ausbilder zu mir gesagt, das perfekte Risotto, die perfekte Jus, das perfekte Kartoffelgratin, das wirst du jetzt hier nicht lernen. So. Das kommt alles später mit der Zeit. Aber eben es ganz viele andere Sachen, die man ja da lernt.
Also ich glaube, es ist wirklich ganz anders, als man sich das vorgestellt hat.
Aber zu deiner Supportfrage, die du ja eigentlich gestellt hast, ja, das war nicht so viel da. Also sehr, sehr vereinzelt, eben zum Beispiel diese eine Freundin, die ich gestern getroffen habe, mit ihr war es immer, wir waren immer sehr auf einer Wellenlänge, deshalb verstehen wir uns auch immer noch so gut. Also obwohl wir vor 8 Jahren, 9 Jahren noch nicht so aufgeklärt waren, wie wir es logisch heute sind, haben wir beide schon verstanden, dass da irgendwas falsch läuft. Also wir haben da schon gecheckt. Also wenn die mich jetzt hier grundlos aus der Küche rausschmeißt, dann hat die ja ein Problem mit mir, aber nicht mit meiner Arbeit. Oder wenn der jetzt einfach mich beleidigt als Emanze, unter Anführungszeichen beleidigt,
ja,
dann hat der eindeutig ein Problem mit sich selber und dann bin ich das Problem. Aber man hat es noch nicht so greifen können und noch nicht so formulieren können alles.
Gerade wenn man jung ist, finde ich, dass man, da denkt man dann doch ja immer ganz schnell, oh Gott, ich bin das Problem, ich habe was falsch gemacht und sieht nicht unbedingt, ah, vielleicht ist es doch einfach, weil ich eine Frau bin und dass sie ein sexistisches System ist. Mhm. Ich frage mich auch gerade ein bisschen, ob es andere Flinter-Personen gab. Also mir kommt das immer wie so ein extrem binäres System vor in der Küche. Oder gab es sehr, da auch
sehr, sehr
nicht-binäre Menschen?
Also, was heißt gab es? Vielleicht Menschen im Closet oder irgendwie nicht geoutet oder irgendwie, ja, aber ich würde fast sagen, nein, leider. Und das meine ich eben auch mit diesem, nach außen wird so cool vermarktet gerade alles und es wird so, das ist so der neue coole Beruf so, obwohl es diesen Beruf schon seit hunderten Jahren gibt, so. Mhm. Aber so die Mentalität und die Köpfe sind auch noch die von vor hunderten Jahren. So, ja. Das ist wirklich stehen geblieben da. Und nach außen hin wird es wirklich so, wie so, ja, einfach der neueste Scheiß, so Koch, Köchin, wie geil, bla bla bla. Und Instagram, alle schauen sich Rezept-Reels an und so. Aber so, dann gehst du in die Küche rein, wie ich diese Woche irgendwo ausgeholfen habe bei irgendeiner Küche in Berlin. Und ja, 10-mal das Wort behindert als Beleidigung höre, nachdem ich es auch angesprochen habe und gesagt habe, dass es keine Beleidigung ist. Oder ja, eben, also einfach so Sachen benutzt werden, wo ich mir denke, ja krass, also ich entwickle mich irgendwo weiter und dann komme ich aber immer wieder in Küchen rein und merke, das ist halt die Küche. Mhm. Also das sind die Leute, die in der Küche arbeiten.
Ja.
Und dann gibt es aber auch logisch hippe Orte und Restaurants und was weiß ich was, so, wo du dann sagst, okay, da sind die Leute auch aufgeklärt drinnen und das gibt's schon auch, aber ich sag mal, 90% haben 95% der Menschen, die in der Küche arbeiten, die gar nichts hinterfragen im Leben.
Mhm.
Die einfach nur das Privilege genießen und usen und einfach nur sich darauf ausruhen können.
Ja, glaube ich sofort. Also gerade in Berlin hätte man ja schon so ein bisschen mehr Diversität erwartet.
Mhm.
Aber ich glaube schon, Küchen und gerade Sterneküchen sind da so ein Mikrokosmos auch von der Gesellschaft. Also da gibt es dann sicher Einzelne, die auch inklusiv sind.
Mhm.
Aber
gibt's
der
auch.
Großteil ist es halt, einfach nicht.
Nee, und was ich leider auch, weil du vorhin auch so gesagt hast, ja so Flinter Frauensupport, ob ich da was gespürt habe. Ich muss leider sagen, auch im Gegenteil, eher noch, dass gerade, ich weiß nicht, was mit der Generation an Frauen und an, ja eben an Flinterpersonen passiert ist, aber ganz oft habe ich dieses Gefühl von diese, ich sag mal zwischen Ende 40, Anfang 50 Menschen, Frauen, Flinter, die so ein Problem damit haben, dass andere Frauen irgendwie kein Problem haben, dass dann noch mehr der Ellenbogen reingedrückt wird. Anstatt einen Support zu geben, wenn ich mich zum Beispiel beschwere, warum verdient der Loris, der hier neben mir steht, der 4 Jahre, 5 Jahre jünger ist, der ein Jahr weniger im Betrieb ist, der seit 4 Jahren weniger ausgelernt ist. Von alleine wird ihm angeboten, dass er mehr bekommt und ich frage es schon seit 6 Monaten nach, ob ich mehr Kohle kriege. Und er kriegt auf einmal mehr als ich. Und dann wird von einer weiblichen Geschäftsführung zu mir gesagt, ja, wieso redet ihr eigentlich über Gehälter? Ihr dürft nicht über Gehälter reden. Und dann denke ich mir, ich muss über Gehälter reden, damit genau sowas nicht passiert. Und dass du mir jetzt da in den Rücken fällst, also Entschuldigung, nach außen hin gehst du raus und bist so, ja, Frauen in der Gastronomie, und wir brauchen mehr Frauen. Und dann sorgst du dafür, dass das Gender Pay Gap einfach immer noch größer wird.
Ich finde, das ist meistens so, also ich verstehe natürlich total, warum Unternehmen nicht möchten, dass man über Gehälter spricht. Aber das ist natürlich zum Vorteil von denen, die halt strukturelle Vorteile haben.
Mhm.
Damit es halt nicht auffällt, weil sowas fällt natürlich nur dann auf, wenn man darüber spricht. Ich
apropos,
finde,
hat mir auch die Freundin von gestern erzählt, dass ab nächstes Jahr, ab Januar, dürfen ArbeitnehmerInnen Gehälter offiziell circa gleichen Positionen, sag ich mal, oder nicht jetzt, man kann jetzt nicht hingehen ins HR und sagen, hey, wie viel verdient eigentlich der Franz Marc? Aber halt so, wenn man so sagt, ich bin in dem Bereich, wie viel verdienen die Personen in dem Bereich? Das darf man offiziell einfragen ab nächsten Jahr. Das finde ich schon sehr...
Transparenzrichtlinie.
Ja, okay, Halina. Entschuldigung.
Ja, das ist von meinem ehemaligen Arbeitgeber aus dem Ministerium.
Wirklich?
Ja, ist eine EU-Richtlinie ist das, soweit ich weiß.
In der ganzen EU? Ja. Oh, krass. Ja, das finde ich sehr sinnvoll.
Genau aus den Gründen, dass man halt nachschauen kann, was verdienen die anderen und warum liege ich drunter oder drüber.
Ja, das das probiere ich eben immer. Habe ich auch gemerkt. Ich habe nämlich angefangen, als ich wegen mehr Kohle gefragt habe in dem Einladen, habe ich angefangen, mich einfach mehr über das Geld auszutauschen. Und ich finde generell, so Geld ist kein Tabuthema, auch so was bezahlst du an Miete oder was gibst du eigentlich monatlich für deinen Hund aus oder keine Ahnung was, so Sachen. Das sind alles so Sachen, für mich, mir hilft das immer sehr, mir das Leben besser vorzustellen so und auch irgendwie so Vergleiche und Anhaltspunkte zu haben. Und da geht es mir überhaupt nicht darum, ob ich in deine Tasche reinschauen will oder so, sondern das ist für mich einfach nur, ja, eben irgendeine Richtlinie, irgendein Anhaltspunkt. Und wenn und dann ist es mir auch wieder passiert, dass ich in einem anderen Zusammenhang, da war ich dann schon selbstständig und dann habe ich einen Kurs gegeben und habe gefragt, genau, da war irgendwie so der Lohn beziehungsweise was ich auf die Rechnung schreibe, war dann irgendwie nicht so klar oder wurde auch nicht so klar kommuniziert. Und dann habe ich halt die anderen gefragt, die halt da auch so auf Rechnung arbeiten, was die halt da draufschreiben und so. Dann haben die halt so irgendwie so gesagt, ja, so circa so und so viel. Und dann habe ich so eine Rechnung geschrieben und dann sagt der Mensch so, ja, das ist jetzt aber, wir machen das jetzt aber brutto, ne? Also ich wusste nicht, dass du Umsatzsteuer auch zahlen musst. Und dann, also man redet ja immer von Nettogeld, man redet ja nicht von brutto. Das habe ich ja dann nicht. Wenn du mir 500 Euro zahlst und das brutto ist, dann habe ich ja nicht 500 Euro danach, dann habe ich ja nur 420 oder keine Ahnung was. Und sagt er, ach so, ja. Und dann habe ich mich bei den anderen informiert, habe ich gesagt, jetzt schick mal bitte eine Rechnung, wie du sie schreibst. Und dann sehe ich, ja, die machen genau den Betrag, den ich geschrieben habe, plus noch 2-3 Euro mehr. Machen sie netto rein. Und ich schick ihm dann die Rechnung und sage, du, hoch einmal, hör mal zu. Das ist die Rechnung, ist hier immer netto und meine ganzen anderen männlichen Kollegen habe ich dann auch so geschrieben, die kriegen ja auch so viel und kriegen ja sogar noch 2-3 Euro mehr. Also die schreiben ja so die Rechnung. Und war so, ah ja, stimmt.
Ach, ups, ja, muss so versehen gewesen sein.
Ah, ups, sind ja nur 40 Euro, 50 Euro weniger, die ich dann jedes Mal falsch geschrieben hätte. Boah, wirklich.
Das ist krass.
Man muss einfach so aufpassen. Und wieso muss ich einfach mehr aufpassen, wenn ich genau das Gleiche mache wie alle anderen? Und ich muss einfach aufpassen, dass ich die Kohle kriege.
Das ist schon Wahnsinn. Ich finde, es ist auch total wichtig, über Geld zu sprechen, weil das ist, was Männer machen. Die reden total viel über Geld, gerade auch was so, also nicht nur Gehälter angeht, sondern auch auf was für Stellen man sich bewirbt. Also Männer bewerben sich, wenn sie 2 von 10 Kriterien erfüllen, Frauen, wenn sie 10 von 10 Kriterien erfüllen. Männer gehen ja auch mit viel höheren Gehaltsvorstellungen schon rein ins Vorstellungsgespräch. Als Frauen und darum glaube ich, so kann übrigens auch männliche Solidarität aussehen, einfach drüber zu reden. Also, dass sie da dir dann wirklich die Rechnung schicken und sagen, hey, so und so viel rechne ich ab. Das macht für dich ja total den Unterschied. Das finde ich total wichtig, dass wir darüber sprechen. Auch, auch was so ETFs und so Anlagen angeht. Das ist auch sowas. Männer reden da immer drüber und darum machen die das dann einfach. Obwohl Frauen statistisch gesehen erfolgreicher sind im Investieren und Anlegen, aber weil wir uns ganz lange darüber Gedanken machen und ganz bewusste, wohlüberlegte Entscheidungen treffen, aber dafür halt dann viel, viel später. Und darum, glaube ich, ist das schon extrem wichtig.
Ja, das stimmt.
Wichtig.
Das stimmt, aber ich meine, männliche Solidarität ist gut und recht, aber ich finde, es sollte einfach... Also,
es sollte nicht nötig sein. Also
genau,
es sollte
grundsätzlich
also alle
gleich
bezahlt werden.
Ich muss auch nicht klatschen, wenn ich jetzt den Mehraufwand habe, dass ich jetzt gleich viel bekomme wie du, nur weil du mir jetzt, danke, du sagst mir dein Gehalt oder danke, du sagst mir deine, was auf deiner Rechnung oben steht. So. Es ist, ja, nett und danke, aber guck mal, was ich jetzt dafür machen muss. Ja. So, das ist so ein bisschen wie bei Finch Asozial. Ich weiß nicht, ob du den deutschen, den Rapper, der hat ja, der wurde ja auch outgecallt von vielen Leuten, weil der da den einen Grabbler da vom Konzert geschmissen hat.
Ja.
Genau.
Hat er und dann ja aber direkt Frauen beleidigt hat, ne?
Und ja, und vor allem auch einfach tausende RapperInnen, das jedes Mal bei ihren Konzerten machen. Ja, eben. Und,
ja.
Und bei ihm wird halt dann so gecatcht, so, wow, danke, dass du mir die Rechnung schickst und sagst, wie viel du verdienst, so.
Ja.
Und ohne Probleme das verdienst. So. Und das ist auch so genau das Gleiche. Und das muss ich auch bei meiner Selbstständigkeit, weil jetzt mache ich ja meine Selbstständigkeit ein bisschen anders, eben, dass ich diese ganzen kleinen Pop-ups mache. Aber dann auch so hier Events, da mal privat koche, da mal einen Kochkurs, da mal bei anderen Köchinnen und Köchen bei Events mithelfe, also so auf Freelance-Basis und so. Und das muss ich auch direkt am Anfang lernen. Ein Mensch mit dem ziemlich genau gleichen Profil wie ich, noch viel schlechter auf den Job zugeschnitten als ich, weil ich halt durch so genau das vegan glutenfreie wurde gefragt. Und ich so, okay, Leute, also noch mehr, also ich habe einen Laden geführt, der extrem geboomt hat, so noch mehr kann ich euch nicht bieten, so, und der andere euch sowieso nicht. Ich musste, wir beide haben uns so quasi auf den beworben, es war jetzt nicht ein wirklicher Job, aber es war so ein, man wusste halt, dass sie das suchen, und dann habe ich da halt so mich so angeboten und wusste, dass er sich auch anbietet. Und erst sobald er nach ein paar Monaten abgesprungen ist, wurde ich dann mit reingeholt.
Wow.
Und ja, und dann hat mir auch Julian, mein bester Freund, hat dann auch gesagt, es ist leider so, du musst dich einfach quasi damit abfinden, dass du einfach keinen Schwanz hast. Es liegt nicht an dir. So, du bist nicht ein Cis-Mann. So.
Ja.
Und es liegt wirklich einfach nur daran, dass er ein Mann ist und gar
es
nichts
ist so
anderes.
Krass. Ja.
Es ist wirklich nichts anderes, weil ich habe viel die besseren Qualitäten gehabt. Und ich denke so, wow. Und ich habe auch noch mit ihm darüber geredet, also mit dem Typ. Und der hat dann aber auch so ganz großkotzig geredet. Und ich krieg da jetzt, mache ich halt so, und dann stelle ich da voll die fette Rechnung und so. Ich denke so, boah, ja, fick alle.
Es ist so unangenehm, weil sich viele dieser Männer ja auch wirklich ihrer Privilegien so krass bewusst sind, ne? Und es dann auch schon so richtig bewusst ausnutzen.
Oder wie der eine Typ, der jetzt eben die ganze Woche hier behindert gesagt hat als Beleidigung, wo ich dann gesagt habe, ja, für dich ist es logisch kein Problem, aber du hast ja auch die ganzen Privilegien, und für dich ist es ja auch keine Beleidigung, weil du nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehörst. War so, ja, ist doch egal, die sollen sich einkriegen. So quasi, das Problem ist bei ihnen.
Vor allem sind das dieselben Männer, ne? Diese weißen Cis-Hetero-Männer, die immer sagen, ach, man kann ja alles sagen, sollen sich die Leute mal nicht so anstellen, sind dieselben, die ja sofort kollabieren und unfassbar wütend werden und ausrasten, wenn man sie aufs Kleinste kritisiert. Sag einmal was gegen den weißen Cis-Hetero-Mann. Da ist ja Alarm. Also die kriegen sich ja nicht wieder ein, die setzen sich ja wirklich in Fernsehsendung und sagen, wie diskriminiert sie werden, weil sie jetzt als alte weiße Männer abgestempelt werden.
Kann ich dir mal eine richtige Story erzählen? Ja, wirklich, jetzt haue ich richtig einen raus. Also eben genau wegen diesem Kritisieren und wegen diesem ganz, ganz kleinen Ego, was diese Männer haben, wo du wirklich einmal ganz kurz so mit einem abgeknabberten Fingernagel dann kratzt und dann explodiert alles.
Ja. Yeah.
Und dann war ich in einem Restaurant, habe ich gearbeitet, da hat eine Schwangere auch gearbeitet. Und dann waren wir beim Essen, beim Personalessen, und dann isst sie was, und sagt, ist das scharf? Und dann sagt der Chef sagt, selbst wenn es scharf ist, das tut nicht so weh, wie das, was dir noch bevorsteht. So. Und ich habe das so gehört. Und ich denke so, dann sage ich zu ihm so und habe ihn auch so, also es war halt das ganze Team da und haben halt alle gegessen. Da habe ich gesagt, was wirst denn du das jetzt kommentieren, als würdest du das jetzt wissen oder was?
Mm.
Und dann waren wir auch schon ganz, ganz angegriffen. Es hat ihn ganz arg wehgetan. Und dann hat er so irgend so einen lächerlichen Konter gemacht und hat irgendwie so gesagt, ja, denkt auch immer, dass sich die ganze Welt um euch dreht, weil ihr jetzt die Geburt gebt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich dachte so, okay, oh mein Gott. also was ist denn jetzt mit dir passiert? Und ich habe dann halt einfach mein Zeug gegessen und habe halt gedacht, red du deine komische Leier da drüben, dir hört eh niemand mehr zu. Also ganz ehrlich, ganz peinlich. Dann, Personal ist fertig, bla bla bla. So, es geht los. Und dann war schon die ganze Zeit so ein bisschen, ja, angespannte Stimmung. Ich sag mal, wenn ich und der Chef uns nicht verstanden haben, dann hat sich das auch sehr aufs Team geäußert, weil entweder, also ich habe mich auch ganz lange gut mit ihm verstanden und dann ist es aber so ein bisschen gekippt bei so ein paar Sachen, weil ich halt auch eben so schlauer geworden bin und mich weiterentwickelt habe. So. Und dann war schon sehr angespannte Stimmung und dann war es der gleiche Abend und es ging irgendwie um irgendeinen Hauptgang und ich habe gesagt, yo Leute, das sieht zwar vegetarisch aus, es ist aber nicht vegetarisch, weil es halt in Schweineschmalz gebacken ist. So. Soll ich euch das jetzt nach vorne geben oder habt ihr eine Alternative? Weil der Tisch will vegetarisch essen, so. Und dann war so, ja, irgendwie nicht so eine wirkliche Antwort bekommen. Und ich war so, also, es ist nicht mein Laden, ich würde es nicht rausgeben, aber ich weiß, dass euch das oft egal ist. Hast du eine Alternative oder nicht? Und dann ist er komplett ausgerastet und war so, ihr wollt alle immer mehr Lohn haben. Und das ist eine offene Küche gewesen. Wow. Mit einem vollen Restaurant, mit dem ganzen Servicepersonal, das da ein- und ausläuft. Und die Küche, logisch auch, also das Personal der Küche auch, hat mich dann voll von der Seite angeschissen und hat gesagt, ihr wollt alle immer mehr Lohn haben. Und ihr wollt alle immer, ihr habt gerade mal so den Gesellenbrief und könnt nicht mal einen vegetarischen Hauptgang machen und so. Und hat mich so richtig angeschissen. Habe ich ihn angeschaut, habe ich gesagt, also du hast jetzt gerade ein anderes Problem hier, weil das ist hier jetzt gerade nicht aus dem hier entstanden. Ja. Und dann war so, ja, mach doch einfach so und so. Da hat halt irgendwas auf die Grillplatte geschmissen oder so. Und dann hat er so eine umgedrehte Eisenschüssel da drauf gemacht, so als Deckel. Mhm. Und ich habe halt jetzt das nicht so großartig kommentiert. Ich habe mir halt gedacht, ja, du schrei rum, es ist dein Restaurant, es ist für dich und für deine Gäste und für deine Angestellten extrem, extrem peinlich. Und dann hat es ihn logisch auch voll aufgeregt, dass ich jetzt da nicht so voll drauf eingestiegen bin.
Ja.
Und dann hat er einfach diese scheiß Schüssel vor allem genommen, so weggepfeffert und so richtig durch die Küche und dann scheppert das ja auch voll laut. Also ja. Spätestens dann so hat wirklich das Restaurant auf dich geschaut. Und ich habe nur so geguckt und ich war so, okay. Rückblickend würde ich jetzt sagen, hätte ich in dem Moment gehen können oder sollen. Ich war aber so, passt, ich schluck das jetzt runter und ich arbeite jetzt einfach ganz normal hier weiter und mache meinen Scheiß zu Ende und gehe dann nach Hause. So. Und dann hat es keine Stunde gedauert und dann ist er in die letzte Ecke, ganz, ganz hinten, wo niemand anders war, ist er zu mir gekommen und wollte sich bei mir entschuldigen. Und dann habe ich gesagt, was soll das jetzt? Also wieso, was jetzt? Entschuldigen, so, was war das gerade? So, du schreist mich komplett an, schaust mich hier zusammen. Warum? Weil ich kurz an deinem Ego vor 5 Stunden gekratzt habe. Deswegen. Ja. Deswegen. Mein Gott, wirklich. Männer, ohne Witz.
Wirklich so sensibel. Ich finde es auch immer so, Frauen werden immer so emotional genannt. Und dann wird Wut aber nicht als Emotion gesehen. Offensichtlich war das ja emotional, er war ja absolut von Gefühlen geleitet in dieser Situation. Viel mehr als du. Mhm. Aber trotzdem würde da keiner sagen, oh Mensch, warst du ein bisschen emotional, ne? Muss ich mal ein bisschen wieder beruhigen.
Regulier dich mal.
Geh mal ein bisschen atmen. Ne?
Mach mal ein bisschen Yoga.
Ja, ein Stück Kuchen. Echt Wahnsinn, aber...
Ja, ohne was. Es ist wirklich, ich habe mir wirklich nur gedacht, also es kann jetzt nicht wahr sein, dass du jetzt hier so ausrastest. Und dann wirklich nur wegen dem Scheiß, weil du gesagt hast, dass schwanger gebären gleich scharf essen.
Ja.
Entschuldigung, haben sie den Arsch geöffnet?
Ja.
Also ganz ehrlich, ist dieser Arsch geöffnet? Ich verstehe nicht. Wo ist dieser Vergleich passiert?
Dass er überhaupt die Geburt und die Schwangerschaft kommentieren muss. Sie hat gesagt, hier ist das Essen zu scharf. Darum
ja.
hast du überhaupt nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Das geht dich überhaupt nichts an.
Auch danach dieses, oh ja, ihr seid hier die oberste Instanz des Universums oder keine Ahnung was. Was laberst du?
Ich glaube, dass das tatsächlich an vielen nagt. Ich glaube, dass das viele stört, dass Frauen Leben in die Welt bringen. Und sie das nicht können. Ich glaube schon, dass es irgendwo tief sitzt. Also das klingt mir da auch so ein bisschen durch.
Ja, aber das Ding ist immer, das kann sehr gut sein. Ich würde aber mich auch sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, 99,9% der Männer überreißen den Gedanken nicht, dass das daherkommt.
Ja, das stimmt.
Weißt du? So, das ist nicht was Bewusstes.
Nee.
Weil wenn du das dann sagen würdest, so stürzt dich, dass du das nicht kannst. So, also ja, da würde ja sowieso eine komplette Abwehrhaltung sein. So, will ich bluten.
Oder 100%. So können.
Deswegen, kann gut sein, dass das sehr viele Männer stört, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es fast alle unbewusst stört.
Ja, 100%. Also da wird keiner in Therapie sitzen und sagen, ich wünsche so sehr,
ich
könnte Kinder kriegen.
Ja.
Aber zum Abschluss noch eine Frage. Wie könnte ein wirklich inklusiver, feministischer Arbeitsplatz in der Sterne-Gastronomie aussehen? Was bräuchten wir?
Ich glaube, je mehr du Diversität in einem Team reinbringst, desto einfacher ist es. Ich habe auch einen Freund von mir, der arbeitet in einem sehr coolen Laden. Kann man ja ruhig mal Name-Dropping machen, weil das ist ja was Positives. Der arbeitet im Heilmann und Klee, das ist ein Ein-Sterne-Laden. Da will ich auch unbedingt mal mit dir hingehen. Das ist ein Ein-Sterne-Laden in Neukölln, geführt von Sarah Heilmann. Und genau, es ist sie, ist die Chefin, die Küchenchefin, die Inhaberin. Und ein Freund von mir, der da arbeitet, der ist jetzt da seit fast einem Jahr. Der ist sehr, sehr zufrieden. Und auch eine andere Freundin arbeitet da, die ist jetzt da schon fast seit 2 oder 3 Jahren, keine Ahnung, sowas. Und er meint, es sind von, glaube ich, 10 Leuten, sind 9 Leute queer. Es sind sehr viele Frauen da. Also ich glaube, er ist der einzige Dude in der Küche. Und er ist auch queer, so. Genau, und es ist einfach, das habe ich auch schon im Wanda gemerkt, je mehr Queerness und damit ja auch Diversität in einem Team ist, desto inklusiver wird es automatisch.
Mhm.
Ja, das hat schon auch einen Grund, so, dass die queeren Menschen ein einfacheres Handling haben oder einen Umgang mit anderen Leuten. Ich meine, sind oft die Menschen, die mit Ausschluss und Ausgrenzung zu tun hatten in ihrem Leben, die haben einfach kein Interesse daran, dass Leute, also dass man ausgegrenzt wird wegen irgendwelchen Banalitäten oder Äußerlichkeiten.
Ja.
Und deshalb würde ich so ganz easy einfach sagen, ich meine, ich habe auch mal in einem Laden gearbeitet, wo gesagt worden ist, da ist ein Bewerber gekommen, der ziemlich sicher queer war und der hatte blaue Haare und im Anschluss wurde sich über seine blauen Haare in der Küche lustig gemacht. Und ich denke so, hä? Also,
meine Güte.
Also weißt du, wenn und wer hat sich drüber lustig gemacht? 2 Heterozismänner. Also es ist halt.
Also wenn die Haarfarbe schon das Problem ist, also
ja, eben.
Was juckt es dich, was für Haare eine andere Person hat? Was hat das auch mehr jetzt mit der Qualifikation zu tun?
Wundere dich halt nicht, dass einfach alles nur straight Dudes bei dir arbeiten oder irgendwelches straighten Frauen, die ihr Maul nicht aufkriegen und auch straighte Typen, die ihr Maul nicht aufkriegen. So. Also es ist wirklich so, es ist nicht so schwierig eigentlich, weil es gibt viele Menschen, die queer sind, die cool auch in der Gastronomie gerne arbeiten würden und leider sind es aber oft dann Teams, wo dann so eine Person ist queer. Ich meine, ich war 2 Jahre lang in einem Betrieb die einzige Person, die queer war. Die einzige von 15 Leuten.
Das bringt das Konzept nicht durcheinander.
Ja, eben. Und ich war so wirklich Abend für Abend bin ich da dann nach dem Feierabend, als sie dann da noch zusammengesessen sind, bin ich da gesessen und hab müssen aufklären.
Wow.
Aber es ist doch nicht so schlimm, dass es keine, also wieso muss es denn queere Bars geben oder Lesbenbars oder schwule Bars? Also können wir einfach alle in die gleiche gehen? Dann habe ich gesagt, bist du schon mal als Lesbe in eine komplett straighte Bar gegangen oder als Schwuler in eine komplett straighte Bar? Also ich glaube nicht so. Was denkst du überhaupt, dass, also in Frage stellen zu müssen? Was juckt es dich denn?
Ich finde auch immer dieses in Frage stellen, also dass man überhaupt sagt, warum braucht es das denn? anstatt, also wenn man neugierig ist und Interesse hat, weil man sich damit überhaupt nicht auskennt, kann man ja auch fragen. Ne? Ich weiß, es gibt queere Bars. Wie kam es eigentlich dazu? Kannst du mir das erklären? Ne? Warum ist die Brauch? Warum ist es so ein schöner Ort? Also es das ist Ding was ist, anderes, ob es Neugier ist.
Das stimmt komplett. Und das war es auch in dem Moment dann auch teilweise. Aber das Ding ist halt, wenn ich jeden Abend irgendein Thema habe, was ich erklären muss aus der Sicht, und das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe keine Lust, dass es immer Thema ist, dass ich queer bin oder dass ich mich glutenfrei ernähre oder bla bla. Das ist einfach so und es gehört einfach zu mir. Und ich frage dich auch nicht jedes Mal, warum hast du grüne Augen?
Mhm.
Ja, mein Gott, du schreibst dir auf, merkst halt einfach und dann frag mich halt einfach nicht mehr.
Ja, ach, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe das auch, dass wenn ich sage, was ich so mache, dass dann ganz oft kommt so, ah ja, mit Feminismus kann ich gar nichts anfangen.
Ja, musst du auch nicht.
Und so die Basics erklären, was Feminismus ist. Und ich denke dann auch so, also ist jetzt keine neue Bewegung. Gibt's nicht seit diesem Jahr. Oft kommt das dann auch von Menschen, die so ein super feministisches Leben leben. Also die so total eigenständig sind wegen dem, was Feminismus erkämpft hat. Und ich denke, ich kann es gut verstehen. Man will es nicht immer.
Das ist leider
immer wieder erklären.
Das ist das Gleiche wie glutenfrei, vegan, queer, Feminismus.
Und kein Alkohol.
Das sind alles so Negativ-Label. Mhm. Also gesellschaftlich. So, und das hat ja auch mal ein Chef zu mir gesagt, als er mich so rausschmeißen wollte, weil ich ihm zu laut geworden bin. Im Sinne von zu viel Antworten zu viel gegeben. Genau. Hat er mir auch das so verkauft, so quasi. Ja, hier mit dem vegan und glutenfrei, weil da habe ich schon mit den Pop-Ups angefangen, mit dem vegan und mit dem glutenfrei, das ist ja hier jetzt nicht so, was wir so machen. Ich bin schon seit anderthalb Jahren bei dir am Kochen. Ich weiß, was du für eine Küche hast. Das ist jetzt hier nicht so unseres. Und auch so mit dem ganzen Queer, so quasi, weißt du, so einfach einmal komplett drüber gestülpt und gesagt so, ja, das ist alles das Gleiche. Das findest du hier leider nicht. Also kannst du bitte gehen. Krass. Da habe ich ihn auch so ganz direkt gefragt. Habe ich gesagt, willst du mich eigentlich gerade rausschmeißen? Nein. Habe ich mir so gedacht, Alter. Was ist denn mit dir? Wie kann man denn so drauf sein?
Ich weiß es nicht. Also das ist schon echt wirklich, wirklich ein wilder Ritt. Also dass dieselben Menschen, die immer sagen, ist doch gar nicht schlimm, ne, wenn die Leute anders sind, müssen ja nicht immer so ein großes Ding draus machen. Diversität ist sogar kein Problem. Ja. Sind genau dieselben, die aber sagen, nee, ist mir jetzt doch ein Ding zu divers, bitte geh.
Genau. Also mach's halt auch nicht zum Thema. So.
Ja, genau.
Dann lass es, dann sprich es einfach nicht an. Ich rede ja nicht mal darüber. So.
Ja, das sind alles so Themen, finde ich, die dann wirklich andere aufmachen. Und dann kommt man aus der Nummer nicht raus. Und dann heißt es, wie wenn am Tisch eine Person vegan ist. Dann kommen alle mit Fragen. Dann geht es nur noch darum.
Ich könnte es nicht.
Ich könnte es.
Na ja, muss ja auch nicht.
Ja. Und dann wird die ganze Zeit nur darüber gesprochen. Und die Person, die einfach nur veganes Essen bestellt hat, hat das Thema überhaupt nicht aufgemacht. Und dann heißt es aber am Ende, guck mal, wir konnten wieder über nichts anderes reden. Ne? Die VeganerInnen immer. Sie machen ja immer dieses Thema auf. Und, nee, du hast es auch gemacht. Du
aber wolltest eben, auch was aber essen. Eben, das ist immer so, das ist wie so ein Rattenschwanz für so ganz ungebildete Menschen, weil das alles das Gleiche ist. Queer, vegan, Feminismus, bla bla bla. Wo ich mir denke, nur weil ich vegan und glutenfreie Pop-Ups mache, schmeißt mich deshalb meine Queerness hier aus dem Laden raus oder bringst du gerade die Queerness mit in den Topf rein? Was hat meine Sexualität damit zu tun, wie ich koche?
Ich weiß es nicht.
Ja, eben. Aber ja, jetzt mache ich es zu meiner eigenen Marke und dann können sie sich alle mal schön.
Ja, gut. Also wenn ihr mal wirklich lecker vegan und glutenfrei essen wollt, an einem Ort, wo sich alle willkommen fühlen, dann folgt Wanda Berlin. Ich habe euch den Account verlinkt.
Und dem Monday Talks auch folgen.
Folgt auch dem Monday Talks, folgt auch dem Podcast übrigens. Es ist immer noch ein neuer Podcast. Also ich freue mich über alle 5-Sterne-Bewertungen. Ich freue mich über alles.
Ja. Über ich dachte gerade, du meintest auf Instagram. Aber auf Instagram hast du keine extra Seite, ne?
Für den Podcast nicht,
ne. Ja. Ah ja, eben. Aber auf Spotify reinfolgen, bewerten, das hilft immer sehr, sehr viel.
Bewerten, sehr wichtig. Es gibt es auch auf allen anderen Plattformen, also egal, wo ihr hört, voll.
Schön
bewerten.
Die Glocke aktivieren,
dann ploppt es auf.
Mhm.
Und?
Madal, danke, Alina. Danke, Alina, für diese Plattform auch. Ich glaube, das ist ein Thema, was leider viel zu oft viel zu kurz kommt. Danke, dass du mir hier die Bühne gegeben hast, dass ich mich mal hier so richtig auskotzen konnte.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hatte dich ja schon für meine Talkshow und jetzt auch noch im Podcast, weil ich finde das bei den Money Talks als Veranstaltung, ich liebe die. Ich liebe, dass es dann so ein Raum ist. Aber ich finde es so ein bisschen schade, dass es danach dann vorbei ist.
Ja.
Der Podcast, der bleibt. Und da können wir jetzt auch, weißt du, in 3 Jahren noch sagen, hier könnt ihr das anhören.
Mhm. Ja, eben. Und es ist ja auch ein Thema, was immer weitergeht. Also vielleicht machen wir auch mal Teil 2.
Unbedingt. Oder wir können auch über alles andere reden. Das finde ich auch schön.
Ja,
wir haben
toll.
Ja bei der Talkshow auch über was anderes gesprochen. Da haben wir über das Thema Gründen gesprochen. Darum, es gibt bestimmt noch mehr Themen. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr mit Mario nochmal über ein anderes Thema quatschen wollt.
Danke, Alina.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Gute Woche. Ciao, ciao.